Wunderschönen guten Morgen. Hier hat mir jemand einen Bonbon hergelegt, weiß nicht, ob der noch genießbar ist. Martin? Kleiner Insider, Martin weiß schon Bescheid. Genau. Ich hoffe, und so wie ich jetzt die Lobpreiszeit erlebt habe, dass du mit einer Erwartungshaltung da bist. Denn Gott ist da, Jesus ist da, der dreieine Gott ist da, der Heilige Geist ist da. Und eine Bibelstelle, die heute in meiner Bibel-App war, stelle ich an den Anfang aus Jeremia 31, Vers 25. Da steht, und sagt Gott zu uns, sagt Gott zu dir, ich hoffe, du kannst das persönlich nehmen. Ich will den Erschöpften neue Kraft geben und alle, die von Hunger geschwächt sind, bekommen von mir zu essen. Und wir, denke ich, alle essen gerne, das ist auch schön und richtig. Gutes Essen hält uns ein wenig zusammen und tut uns gut, aber ich glaube, zuallererst will Gott uns füttern, will er uns Nahrung geben, geistliche Nahrung durch sein Wort. Das ist ihm ein ganz wichtiges Anliegen, der inwendige Mensch, wie der beieinander ist. Du kannst außen richtig muskulös und gut beieinander sein und geistlich wie ein Gerippe dastehen und absolut saft- und kraftlos sein. Und Gott hat versprochen, und ich glaube, das ist eins seiner ganz großen Anliegen, dass er uns, wenn wir erschöpft sind oder überhaupt, wir brauchen Kraft, das Leben kostet Kraft, der Alltag kostet Kraft, ja, die Beziehungen kosten Kraft, Arbeit, Schule, alles was ansteht, alles zieht Kraft von uns. Und er sagt, wenn du erschöpft bist, und dann will ich dir neue Kraft geben. Von mir her, aus meiner Kraftquelle heraus will ich dich beschenken. Und wenn du Hunger hast heute Morgen, geistlichen Hunger hast, glaub mir, Gott will dich beschenken. Gott will dich sättigen, überfließend. Du sollst von ihm zu essen bekommen, aber da brauchst du eine Erwartungshaltung. Da brauchst du eine Bereitschaft, auch das zu essen, was Gott dir zu essen geben will. Vielleicht schmeckt es uns nicht immer gleich. Ist nicht das, was wir erwartet haben. Vielleicht etwas Altes, wo wir schon zigmal gegessen haben, oder? Wenn wir bei der Bibel jetzt bleiben wollen und zur Bibel kommen wollen. Geschichten, die du schon, gerade die älteren Geschwister hier, die da sind, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Ich hoffe, der Rollo geht nicht runter, wenn ich euch dann anfange, aus der Bibel zu erzählen. Ach, kenne ich doch. Habe ich doch schon gehört. Habe ich doch schon mehrfach gelesen. Ich hoffe nicht. Sondern, dass du eine Erwartungshaltung hast, und heute hier sitzt und jetzt da bist und dich vielleicht jetzt noch entscheidest, egal was kommt, Herr, ich erwarte, dass du mich sättigst, dass du mich stärkst, dass du mich korrigierst, dass du mich tröstest, dass du mir hilfst, den nächsten Schritt im Glauben zu tun, dass du mir hilfst, meine Beziehungen in Ordnung zu bringen, dass du mir hilfst, gegen die Krankheitssituation anzugehen, was es auch immer ist, dass du mich stärkst, dass du mich motivierst. Wisst ihr, die ganze Heilige Schrift ist ja von Gott eingegeben. Ich hoffe, da könnt ihr mir alle zustimmen. Und die soll uns ja unterweisen. Und die hilft uns, dass wir unser Leben so gestalten können, wie es Gott gefällt. Hat Paulus mal im 2. Timotheusbrief festgehalten, dass das so ist. Und er hat gesagt, wenn wir so mit dem Wort Gottes umgehen, wenn wir es essen, ohne dass wir es unbedingt immer verstanden haben müssen. Das ist ja gar nicht der Anspruch, den Gott hat. Wir Christen denken vielleicht manchmal oder immer wieder mal, verstehe ich gar nicht, was da steht und blättern weiter oder hören nicht mehr zu. Und dabei ist das überhaupt nicht der Anspruch. Du musst die Bibel nicht verstanden haben. Das will er nicht an allen Stellen. Schön, wenn es mal so klappt. Aber du musst sie essen, du musst sie aufnehmen. Du musst ihr gehorsam sein, auch wenn es nicht logisch erscheint. Auch wenn es mal wehtut, dann wirst du zu einem reifen Christen, sagt Paulus dem Timotheus, gib das so weiter. Und dann wirst du fähig, in jeder Beziehung, in jedem Bereich deines Lebens Gutes zu tun. Das alles steckt im Wort Gottes drin. Und Leute, ich liebe Biografien in der Bibel. Ich liebe es zu gucken, wie andere Menschen vorher ihre Beziehung mit Gott gestaltet haben. Und es gibt geniale Biografien. Es gibt auch ganz schwierige, wo ich sage, wow, der musste durch Dinge durch, möchte ich nicht. Ja? Und dann, da gibt es einen Propheten, der musste eine Prostituierte heiraten und seinen Kindern ganz komische Namen geben. Ein anderer musste sich über ein Jahr lang auf die eine Seite legen und dann auf eine andere und dort so verharren. Also ganz krasse Biografien in der Bibel. Ich liebe die Biografie von Josef. Wunderschön zu sehen, wie er mit Gott gelebt hat, was für Herausforderungen er durchgestanden hat. Und eine, die ich euch heute neu nahebringen will, ist die Biografie von David. Er ist ein Typus, ein Stück weit auch auf Jesus hin. Er ist ein Mann, der viele, viele Fehler gemacht hat, krasse Fehler gemacht hat, und trotzdem wurde er zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Das finde ich genial, dass Gott ihn trotzdem gebrauchen konnte, ihn trotzdem mit ihm Geschichte schreiben konnte. Ja, und ich versuche mal mit euch ein Stück weit ins Leben von David einzusteigen. David war der jüngste Sohn von 8. Das heißt schon was. Ich habe auch 3 Brüder. Mein Stefan sitzt ja hier, der Älteste, und eine Schwester, die ist noch älter, und 2, die sind alle älter wie ich. Und aber dann 8 ist nochmal eine andere Nummer. Und sein Vater war ziemlich reich, der Isai. Der hatte viele Schaf- und Ziegenhärten, hatte Angestellte, Knechte, hat man zu der Zeit gesagt, die sich da gekümmert haben. Und der David, der war gern bei den Herden. Der hat gerne sich mit den Angestellten, mit den Knechten zusammengetan, war viel draußen gewesen, viel in der Natur gewesen. Und mein Gebet für heute war und ist auch, dass ich euch ein Stück weit in diese Atmosphäre, die David erlebt hat, mit seinem Gott hineinnehmen kann. Wenn ihr die vielen Psalmen lest, manche von ihnen, die David geschrieben hat, da bewundert er die Schöpfung Gottes, bestaunt die Sterne, bestaunt den Nachthimmel, die Sonne, den Mond, alles, was Gott gemacht hat, und kommt dann zu der Erkenntnis, was ist eigentlich der Mensch, dass du dich überhaupt um ihn kümmerst. Bei all dem Großen, so groß bist du. Und ihr Lieben, ihr müsst euch vorstellen, vielleicht nochmal ein bisschen eine Erkenntnis, die mir gekommen ist. Nicht alles in der Bibel, was wir lesen, erschließt sich ja uns und gibt immer gleich die passende Antwort. Manchmal müssen wir auch ein bisschen mitdenken und müssen die passenden Rückschlüsse ziehen. So auch hier bei David. Ist kurios in seiner Biografie. Der hatte ja 3 seiner Brüder, die waren schon groß, erwachsen, gestandene Männer. Ja, und die waren auch schon in der Armee von Saul, waren vielleicht schon Offiziere gewesen. Da war der Papa stolz drauf, ja, dass die schon was geschafft, was geleistet haben. Und der David aber, da wird ja eingestiegen, da ist er so circa 16, 17 in seiner Biografie. Da wird von ihm erzählt, im 1. Samuel-Buch. Ja, der war Schafhirte, hat sich gekümmert, wie es den Schafen und den Ziegen draußen ging. Und wenn ich so hineinlese, und dann kommen wir ja dazu, der war bestimmt manchmal Wochen oder Monate lang mit den Knechten draußen unterwegs, gar nicht zu Hause, gar nicht im Elternhaus. Fast vergessen. Das sehen wir dann auch. Ja? Und trotzdem war er einer, der in dieser Zeit, der diese Zeit genutzt hat, seine Gottesbeziehung zu bauen. Da draußen. Mit den Knechten. Mit mitten in der Natur. Da hat er auch gelernt, sich um die Schafe zu kümmern. Da kommt dieses Hirtenherz von David, das wir auch in seiner Biografie ganz stark sehen, das ist da irgendwie geprägt worden. Und er hat da viele Herausforderungen auch erlebt, wenn wilde Tiere kamen und so weiter. Er hat da erlebt, dass sein Gott treu ist, dass er ihm beisteht. Ja, all das hat er da in dieser Zeit erfahren, hat er da erlebt. Und er war ja ein hübscher Kerl, berichtet die Bibel, leicht rothaarig, vielleicht so wie unsere Tamara. Ja? Jochen, was lachst du da? Okay. Muss ich mal noch einen Vergleich ausdenken. Bleiben wir bei der Tamara, ihre roten Haare. Also er war ein hübscher Kerl, der Jochen auch, aber bringst mich fast ein wenig raus, Jochen, muss aufpassen. Ja, also so war es mit dem David. Und bitte versucht euch ein bisschen damit hineinnehmen zu lassen, in diese Zeit, in der er gelebt hat. Und was das für ihn bedeutet hat. Seine Brüder, die da gesehen wurden vom Vater, ja, die da viel erreicht hatten schon und er Schafhirte. Ja? Und was hat das mit ihm gemacht? Ich glaube, das hat ihn auch ganz stark geprägt und hat ihn stark zu Gott hin auch gelenkt. Und hat seine Gottesbeziehung nicht irgendwo, also dieses, man könnte ja sagen, er hat ein Bäckchen zu tragen gehabt, aber das hat sich nicht negativ ausgewirkt bei ihm. Ganz im Gegenteil. Ja? Er ist nicht irgendwo bitter geworden oder irgendwo neidisch geworden, überhaupt nicht. Er hat seinen Dienst, den er da hatte, die Aufgabe, die er von seinem Vater bekommen hat und mit den Knechten da unterwegs zu sein, das hat er in aller Treue ausgefüllt und hat das gemacht. Ich finde das wunderschön, weil das zeigt mir, dass er diese Zeit und diese Gelegenheit und diese Arbeit genutzt hat, um Gott ganz nahe zu kommen. Und das können wir auch alle, wo wir sind. Gott macht nie einen Fehler mit dem, wo er dich hingestellt hat und wo du gerade bist. Auch du hast Chancen und Möglichkeiten und Gelegenheiten, deinen Alltag so zu gestalten, dass du deine Beziehung mit Gott intensivieren kannst, dass du ihn erleben kannst, dass du für ihn wirken kannst, egal wo du bist, in welcher Schule, auf welchem Arbeitsplatz, aus welcher Familie du herauskommst. Das spielt für Gott überhaupt keine Rolle. Überhaupt keine. Entscheidend ist, dass du in aller Treue dich ihm zur Verfügung stellst und sagst, hier bin ich, ich mache das, was du mir vor die Füße legst. Ich bleibe hier, solange bis du mir was anderes sagst und tu das. Und dann gibt es Krieg im Land. Die Philister beginnen einen Krieg mit Israel. Und da können wir dann in der Bibel auch einsteigen, in 1. Samuel 17, lese ich uns dann mal eine Passage, vielleicht noch ein bisschen Hintergrundinfo. Israel hat sich ja ein Stück weit schon zu der Zeit von Gott losgesagt fast, haben ihn nicht als ihren König länger akzeptiert, wollten einen menschlichen, einen König zum Anfassen sozusagen haben. Das war in dieser Zeit. Und Gott und der Prophet Samuel war eben da auch aktiv. Er war der Prophet im Land zu dieser Zeit. Und der prophetische Dienst war sehr wichtig gewesen. Und Gott hat dann irgendwann zugestimmt, hat gesagt, okay, wenn ihr das unbedingt wollt, wenn ihr mich nicht länger als euren König haben wollt, dann gebe ich euch einen König. Und hat ihnen auch gesagt, was der alles machen wird, der wird euch eure Söhne in den Kriegsdienst holen, der wird Zoll und Steuern von euch verlangen. Aber wenn ihr unbedingt wollt, gebe ich euch einen. Und Saul wurde dieser erste König. Das war diese Zeit, in die wir jetzt hinein einsteigen. Und Saul, er war auch ein großgewachsener Mann. Die Bibel berichtet, dass er einen Kopf größer war wie das restliche israelitische Volk. Kopf größer, also wirklich, schätze ich mal, könnte der auch an die 2 Meter rangereicht haben, wenn so ein normaler Mann, 1,80, 1,85 vielleicht groß, wenn er ist. Und Saul war ein Kopf größer. Ja? Und jetzt gab es diesen Krieg. Die Philister haben Israel angegriffen. Und da steht in Vers 1, ich lese uns das mal vor. Sie zogen ihre Heere zum Kampf zusammen, versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen im Lager in Derebintendal auf, ihr Lager im Derebintendal auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister, die standen am jenseitigen Berg, müsst ihr euch vorstellen, war ein großes Tal. Die Israeliten aber am diesseitigen Berg auf der anderen Seite vom Tal. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Und je nachdem, wie man das Maß der Elle jetzt misst, so circa 48 Zentimeter, manche sagen ein paar Zentimeter mehr oder weniger, kommt man auf 2,85 oder vielleicht sogar über 3 Meter. Also da war schon was gestanden an der Stelle. Der fiel auf. Das ging gar nicht anders. Wenn du so groß bist, da kannst du dich nicht verstecken. Ja, wenn du da irgendwo auftauchst, fällst du auf. Und dieser Goliath, der ist aufgefallen. Der war nicht nur ein schmächtiger großer Kerl, das war ein kräftiger großer Kerl. Ja? Und dann wird er hier beschrieben, und wie der aussah und was der alles anhatte. Er hatte einen ehernen, einen bronzenen Helm auf seinen Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz, circa 60 Kilo. Also wenn du 60 Kilo mal so ein bisschen rumtragen kannst, dann hatte er noch so Bein- und Schienbeinpanzer dran. Verschiedene Waffen hatte er noch, ein Krummschwert, ein Speer hatte er zu tragen. Da hat die Spitze schon allein 7 Kilo gewogen. Ja, und wo die Spitze dran festgemacht war, sagt die Bibel, war so groß wie ein Weberbaum. Also da Frauen haben fast da nicht mehr rum. Da musst du schon so Hände haben wie Klodeckel, hat man bei uns immer gesagt, so Riesendinger, dass du da rumfassen kannst. Ja? Das war so ein Typ, der konnte den umfassen und hat das alles tragen können. Und nicht nur tragen können, der konnte damit kämpfen. Also da war wirklich ein Muskelpaket gestanden. Und da müsst ihr euch das vorstellen. Es stehen da die Philister, da stehen die Israeliten, Kampfgeschrei gibt es da, ja, wenn die sich am Kampfplatz treffen. Jetzt haben die gedacht, es geht los, aber nichts ging los. Die Philister hatten eine Idee. Und die war genial. Die haben gesagt, warum sollen wir uns gegenseitig die Köpfe einschlagen? Warum so viel Blut vergießen? Oder? Wir stellen einen Mann, ihr stellt einen Mann, wir lassen nur die zwei kämpfen. Und wenn unser Mann gewinnt, dann ist der Sieg unser, ihr seid unsere Knechte, habt verloren. Und wenn eurer gewinnt, dann gilt das andersherum auch. Am Anfang waren sie vielleicht noch einverstanden und gedacht, na klar, da muss ich nicht. Wir schicken irgendwen, vielleicht den Saul, der ist ja groß, unseren König nach vorn. Ja? Und dann auf einmal kam ihr Mann von hinten, durch die Reihen durch, haben Platz gemacht. Vielleicht haben sie noch gedacht, am Anfang, der steht irgendwo drauf oder die rollen den auf irgendwie rein. Als der aber vorne bei der letzten Reihe durch war, haben die gesehen, der ist so groß. Der ist so groß, der Typ. Wie gibt's das denn? Wer soll denn gegen den kämpfen? Und aller Mut, alle Hoffnung verschwand aufgrund dessen, was sie gesehen haben. Aber der Goliath, der hat es nicht dabei gelassen, sich nur zu zeigen. Der hat auch zu ihnen geredet. Er rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Mehr seid ihr doch nicht? Mehr bist du doch nicht? Kennst du das? Bist du auch schon mal von den Problemen, von den Herausforderungen regelrecht angeschrien worden? Wer bist du denn? Ein Christ? Noch weniger? Ein Schüler? Eine Hausfrau? Ein Beamter? Wer bist du denn? Was ist denn deine Identität? Der hat sie ganz nach unten gestellt. Knechte, Knechte Sauls. Und er hat es ihnen dann nochmal gesagt, erwählt euch einen Mann, der gegen mich kämpfen soll. Kennst du das? Und er verhöhnt sie regelrecht. Sogar ihren Gott verhöhnt er. Spottet über Gott. Lasst uns miteinander kämpfen, sagt er, wir regeln das heute. Und Saul und ganz Israel hören diese Worte. Alle hören sie es. Und ist dann Saul aufgestanden und hat gesagt, dem Kerl zeige ich es jetzt. Ist er aufgestanden? Ist irgendwer aufgestanden? Hat irgendwer sich getraut? Sie entsetzten sich, sagt die Bibel, und fürchteten sich sehr. Sie fürchteten sich sehr. Und das kenne ich auch, dass Angst ins Leben kommt, wenn irgendwelche Situationen sich einstellen, irgendwelche Menschen dich bedrohen, irgendwelche Situationen dich bedrohen, finanzielle Dinge, Arbeitsplatzverlust, sonstige Verlust, Ängste, die da sein können. Kennst du das, wenn Furcht sich breit macht und du nicht dich aufraffen kannst, gegen die Dinge mehr anzugehen? Jetzt mach mir einen kleinen Schwenk. Behalte das im Hinterkopf, diese Situation dort. Und schauen wir nochmal ins Haus, ins Elternhaus von David, seine drei ältesten Brüder dort. Und das ging jetzt schon 40 Tage so, sagt die Bibel. Jeden Früh und jeden Abend kam Goliath und hat geschrien und hat sie verhöhnt und hat sie ausgelacht und hat sie aufgefordert, schickt doch mal endlich jemanden, kommt jetzt ihr Weicheier. Und keiner hat sich getraut. Und der Isai, der Baba von David, hat sich Sorgen gemacht um seine Söhne. Und es gab keine Bildzeitung und auch sonst waren sie medial noch nicht so ausgebaut, ja. Was hat er sich gedacht? Er hat gesagt, ich schicke mein David dahin, auf den ist Verlass. Der kümmert sich immer super um die Schafe und um die Ziegen, den kann ich dahin schicken. Gesagt, getan, er hat seine ganzen Mägde kochen lassen und backen lassen und hat gesagt, da schicken wir noch Verpflegung mit hin und dann gucken wir mal, wie es meinen Söhnen gibt. Wie ist überhaupt mit dem Krieg? Hat sich da schon was getan? Haben wir vielleicht schon gewonnen oder haben wir gar verloren? Was ist passiert? Alles hat er nicht gewusst, nicht in Erfahrung bringen können. Und so schickte er David dahin. Und David überlässt die Hirtenarbeit den Hirtenjungen und er geht, macht sich auf den Weg und kommt da ins Kriegslager. Und jetzt steigen wir wieder ein bei dem 40. Tag. Am 40. Tag kommt er dahin. Und er kommt gerade dahin, wo sie sich früh am Morgen wieder aufmachen mit Geschrei. Also schreien konnten sie noch, die Israeliten und die Philister auch, und sind da wieder ins Tal gerannt und haben geschrien, links aufgestellt und rechts aufgestellt. Aber der Goliath war noch da. Der kam wieder und hat wieder gerufen. Ja? Wieder dasselbe, wieder alle verhöhnt. Und David hat seine Sachen, als er das mitgekriegt hat, er war natürlich auch neugierig, das war auch gut so, beim Wächter dort gelassen am Eingang und hat seine Brüder gesucht, hat sie gefragt auch, dann gefunden und gefragt, wie es ihnen geht, hat sie nach ihrem Wohlergehen gefragt. Und dann hat er mitgekriegt, dass der Goliath dasteht und was der sagt. Und er hat gesehen, keiner hat sich aufgemacht, um mit dem zu kämpfen. Keiner. Er hat die Angst in den Gesichtern der Soldaten gesehen, auch bei seinen Brüdern. Steht im Vers 24, alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und er hat sie reden gehört, die haben gesagt, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben. Und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen von der Steuer. David gesagt, habe ich richtig gehört? Was ist da los? Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz, ihr Lieben. Ein Satz, wo zeigt, welche Identität in David gewachsen ist. Wo er stand. Wir können jetzt sehen, dass er absolut eine andere Denke hatte von sich, von seinem Gott, vom israelischen Volk. Er sagt, wer ist dieser Philister? Dieser Unbeschnittene? Er hat diesen Mann, diesen Riesen als unbeschnitten gesehen. Und somit hat er sich als beschnitten gesehen. Er musste nur an sich runtergucken. Das hat er jeden Tag 2-3 Mal wahrscheinlich beim Pinkeln gesehen. Er ist Bundespartner von Gott und trägt das äußere Zeichen, die Beschneidung. Ich gehöre zu meinem Gott und mein Gott gehört zu mir. Und der da, egal wie groß er ist, egal wie er heißt, egal wie kampferprobt er ist, er kommt alleine. Ich komme mit meinem Bündnispartner Gott. Und den habe ich schon erlebt. Er gibt dann im Anschluss gleich sein Lebenszeugnis dem Saul. Da können wir das sehen, was er mit Gott erlebt hat. Wie er seinen Gott erfahren hat im Alltag. Ich hoffe, wir erleben Gott auch im Alltag. Und warten nicht auf die Sonntage oder sonstige Events. Sondern glauben, dass unser Gott mit uns im Alltag ist. Wer ist dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Er hat ein ganz anderes Bild von diesen Männern, die da gestanden waren, von diesen Soldaten. Das ist die Schlachtreihe Gottes. Das sind nicht Knechte Sauls. Deine Identität ist eben nicht das, was du arbeitest oder wie du dich siehst. Wenn du mit Jesus im Bund bist, bist du ein Kind Gottes, bist du ein Kämpfer in der Armee des allmächtigen, lebendigen Gottes. Das war seine Identität, so hat er sich gesehen. Er konnte gar nicht verstehen, dass die alle die Hosen voll hatten. Irgendwie musste ihre Beziehung mit Gott absolut in die Binsen gegangen sein. Im Alltag nicht viel gewesen sein. Bis gar nichts. Namenschristen, würde man heute sagen. Ja? Aber kein persönliches Erleben mehr mit Gott. Das war wohl nicht mehr da. Aber dieser David hat seine Beziehung zu Gott gepflegt. Leute, was war denn, wie hat der das hingekriegt? Was war an diesem David so besonders? Saul wurde ja verworfen von Gott als König. Und Samuel, der ein Saul-Fan war, ja, als er das gehört hat von Gott, dass Gott zu Samuel, zum Propheten, gesagt hat, ey, Saul ist nicht länger mein König. Ich habe ihn verworfen, ich habe mir einen anderen Mann erwählt. Da hat er eine ganze Nacht geschrien. Die ganze Nacht gejammert vor Gott und hat gesagt, das will ich nicht. Ich will meinen Saul behalten. Ja? Aber trotzdem kam er dann zu Rand und hat gesagt, okay, ich bin gehorsam, Gott. Wenn du einen anderen hast, zeig ihn mir. Und hat gesagt, geh nach Bethlehem. Das ist ja nur 8 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort ins Haus Isai und einen seiner Söhne, den habe ich erwählt. Den habe ich erwählt. Er hatte nicht gesagt, wen. Nur, dass es einer dieser Söhne ist. Ja? Und dann hat er noch gesagt, Samuel, das kann ich nicht machen. Wenn Saul davon erfährt, dass ich da hingehe, der bringt mich um. Der lässt nicht zu, dass ich einen anderen König salbe. Ja? Dann hat er gesagt, mach mal ganz einfach, nimm eine Kuh mit und sag, du kommst zum Opfern. Da habe ich gedacht, Gott, hast du jetzt hier gelogen? Oder was? Wie magst du denn das? Wie kriege ich das unter die Füße? Mann, der hat auch geopfert. Dort hat er dann schon gemacht. Gott ist schlau, ja, und will ja den Samuel auch nicht in Gefahr bringen. Und so hat er das dann gemacht, der Samuel ging. Und wenn der Prophet kam, müsst ihr euch vorstellen, das ist keine Ahnung. Wenn auf einmal der Olaf Scholz vielleicht da vorne ins Sonnefeld reinfährt, mit Staatskarosse und keine Ahnung, wird man auch denken, holla, was ist denn jetzt los? Irgendwas passiert? Warum ist der da? Und so ähnlich muss das gewesen sein, als der Samuel kam und die führenden Männer von Bethlehem sind ihm schon entgegengelaufen und hat gesagt, oh, hat dein Kommen irgendwas Schlimmes, mit irgendwas Schlimmes zu tun? Haben wir was falsch gemacht? Was ist denn los? Und er hat sie beschwichtigt, hat gesagt, nee, ich bin zum Opfern hier, alles gut, Leute. Und dann hat er sie eingeladen zum Opferfest und den Isai und seine Söhne auch alle eingeladen. Hat sie sogar noch geweiht, dass sie da Reinigungsritual mit ihnen gemacht und so kamen die. Ja, so ist das gewesen. Und ihr müsst wissen, gesalbt wurden im Alten Testament nur drei Persönlichkeiten. Der Priester, der Prophet oder der König. Diese drei Salbungen gab es. Also eins war dran. Eines musste passieren, wenn der Samuel da kommt. Ja? Und dann stand dieses Fest an. Und als der älteste Sohn damals da reinkam von Isai, der war auch groß, der älteste Bruder von David war groß, da hat er gleich gedacht, dass der Samuel, der wird sein, ganz bestimmt. Und Gott hat ihn eingebremst und gesagt, nee, der ist es nicht. Und dann findet ihr eine wunderbare Bibelstelle in 1. Samuel 16, Vers 7. Ihr Lieben, und das ist auch ganz wichtig für uns. Wir Menschen haben alle da ein Handicap. Jeder von uns. Wenn wir jemanden begegnen, das Erste, was wir wahrnehmen, ist das, was wir mit Augen sehen. Das ist einfach so. Da können wir gar nicht anders. Das Zweite, was wir hören, vielleicht noch dann, wenn er redet, wenn diese Persönlichkeit mit uns redet oder wenn du ihn reden hörst. Das ist einfach so. Und danach geht unsere erste Einschätzung. Ja? Danach stufen wir zuallererst mal ein. Und Gott ist da ganz anders. Ganz, ganz anders. Wenn er dich sieht, braucht deine Frisur nicht zu passen und die Klamotten müssen auch nicht ganz stimmig sein. Das ist alles zweit und dritt und sonst wo rangig. Das Erste, was Gott sieht, wenn er einen Menschen anschaut, ist immer das Herz. Immer. Er schaut immer ins Herz hinein. Und danach beruft er, wie das Herz beschaffen ist, was er damit machen kann, ob er das füllen kann, ob er darin sieht, dass da Demut angelegt ist, dass da drin angelegt ist, dass er seine Heiligkeit hineinlegen kann, dass da ein gewisser Gehorsam angelegt ist, der Glaube Fuß fassen kann. Ja? Das muss nicht perfekt sein, es gibt keine perfekten Herzen. Aber dass du dein Herz, die Bibel sagt auch mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Pass auf, was du da hineinlässt. Pass auf, wie das beschaffen ist, mit was du das füllst. Da kannst du noch weitergehen. Wenn Gott beruft, er schaut nicht auf das Geschlecht. Das ist ihm egal, sage ich jetzt mal, bisschen überspitzt. Er guckt, ob das Herz in Ordnung ist, ob er dieses Herz lenken und leiten kann und füllen kann mit seinem Geist und mit all dem Guten, was von ihm kommt. Da schaut er drauf. Deswegen hat er diesen David erwählt. Deswegen. Und wisst ihr, was noch geschehen ist? Die mussten ja alle andanzen. Alle sieben sind angedanzt. Und alle hat er gesagt, sind es nicht, ist es nicht, der nicht. Und dann waren die alle durch, oder? Und Samuel war ratlos. Was ist denn jetzt, Gott? Du hast doch gesagt, hier im Haus, bei Isai ist er. Und dann hat er doch noch mal gefragt, Isai, hast du vielleicht noch jemanden? Noch einen Sohn? Und der Isai, ach ja, den David, den gibt es auch noch, aber das ist der Jüngste und der ist Schafhirte und ich habe nicht gedacht, dass wir den heute brauchen. Ich habe nicht gedacht, dass es vielleicht er sein könnte. Der war nicht auf dem Schirm, weil wir nach Äußerlichkeiten oft gehen und damals auch schon. Das Gleiche. Und dann hat Samuel geistesgegenwärtig gesagt, wir stoppen die ganze Feier. Keiner setzt sich an die Festtafel. Hol den David. Ja? Und dann musste sich ja einer, ich weiß nicht, wie weit er draußen war, mit den Herden auf dem Esel setzen oder sonst irgendwie, oder ist rausgespurtet, und die mussten warten. Und jetzt war das irgendwo ja schon klar. Wir sind es nicht, der Junge ist es. Und dann kam der David. Und als der reinkam, hat Gott zu Samuel gesagt, der ist es, back dein Horn aus. Und er hatte sein Ölhorn dabei und goss das, und die Bibel berichtet das ganz detailliert. Vor den Augen seiner Brüder hat er das ganze Horn über seinen Kopf ausgeschüttet und hat ihn gesalbt, ihr Lieben. Hat ihn zum König gesalbt. Und dann steht noch ganz kurz und knapp, und der Samuel ging wieder heim in sein Haus. Und der David, was ist mit dem passiert? Ist er jetzt rüber zu Saul geritten und hat gesagt, Saul, mach Platz. Ich bin jetzt dran, meine Zeit ist da. Ist nicht passiert. Nichts ist passiert. Was haben seine Brüder gesagt und sein Papa? Wo soll er hin? Geh mal wieder zu die Schafe. Da ist er hin. Hat er gemacht. Und jetzt könnt ihr in der Biografie, im Leben von David sehen, er hat an keiner Stelle selber nachgeholfen, in diese Berufung zu kommen. An keiner Stelle. Zu keiner Zeit hat er das gemacht, obwohl er später mehrfach die Gelegenheit gehabt hat. Ja? Er ist zu den Schafen gegangen, hat weiter gedient, hat weiter gemacht. Und wisst ihr, wie lange das noch gedauert hat, bis er König wurde? 16, 17 war er, je nachdem wie wir rechnen, nochmal 12 oder 13 Jahre, mit 29 ist er zum König nochmal gesalbt worden von Israel, und mit 30 das dritte Mal in Jerusalem wieder zum König. Eine dreifache Salbung hat er erlebt. War hier menschlich gesehen dreimal zum König, aber ich glaube, Gott hat das bewusst so veranlasst, denn Gott ist immer im Plan. Und man sieht im Leben von David diesen priesterlichen, diesen prophetischen und diesen königlichen Dienst. Dreimal gesalbt. Ihr Lieben, und um zu verstehen, warum das bei David anders war, warum der Gott anders sah, warum er so kühn sein konnte, muss man seine Geschichte ganz genau lesen. Denn als er gesalbt wurde, als Samuel das Öl über ihn ausgoss, da steht fast im Nebensatz danach, sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Das war sein, wie will ich sagen, Geheimnis ist es eigentlich nicht. Das war seine Kraftquelle, das war seine Mutquelle, das war seine Quelle, die Quelle seiner Identität. Ja? Und die Geschichte, viele von euch kennen sie und ist sie präsent. Lasst sie mich noch kurz erzählen. Er kann überhaupt nicht verstehen. Wir schwenken wieder zurück zu diesem Kriegsgeschehen. Er kann nicht verstehen, dass keiner kämpfen will. Und er fragt die umstehenden Soldaten, wie jetzt, was kriegt der Mann? Und die checken das langsam. Da ist einer, der wird sich vielleicht trauen. Ja? Und irgendjemand berichtet das dem Saul. Saul, da ist ein junger Mann, der wird kämpfen. Und Saul hat mittlerweile, glaube ich, nach jedem Strohhalm gegriffen. Er hat ja seine Tochter schon versprochen, Steuerfreiheit versprochen, ich weiß nicht, was noch alles versprochen, wenn einer gehen würde endlich. Ja? Und da war wohl einer, er hat ihn rufen lassen. Und ihr müsst wissen, der war vorher schon, man muss das ist chronologisch, muss man wen gucken, dass man das recht versteht, er war ja vorher schon am Hof von Saul gewesen, bis dahin, dass er sogar der Waffenträger von Saul war. Er war ein guter Musiker, der David. Und Saul wurde von einem bösen Geist immer mehr geknechtet. Der war aggressiv gewesen. Der hat mit dem Speer nach Leuten geworfen. Und seine Knechte haben schon Panik gekriegt, dass es doch mal klappt. Und haben zu ihm gesagt, Mensch, Musik könnte dir vielleicht helfen. Vielleicht beruhigt das dich. Und einer hat gesagt, ich kenne einen guten Musiker, den David. Und so ist er an den Königshof gekommen. Das kann nur Gott machen. Er war schon gesalbt zu der Zeit. Aber so hat er dort am Königshof jetzt gelernt, als Waffenträger von Saul hat er die Offiziere kennengelernt, hat er die Generäle kennengelernt, hat gesehen, wie so am Königshof, wie das zugeht. Er wurde geschult. Keiner konnte das verhindern. Gott hat ihn da platziert, Leute. Und jetzt kommt er nach Jahren, er ist ja immer wieder zurück zu seinem Vater, hat immer wieder zwischendrin die Herden gehütet. Und dann kommt er jetzt vor Saul und der Kerl kennt ihn nicht mal mehr mit Namen. Er kennt ihn nicht. So geringschätzig wurde er da behandelt als Knecht. Ja? Aber bei Gott war er bekannt, Leute. Und bei Gott bist du hoffentlich auch bekannt. Mit Namen, er hat einen Namen in seine Hände geschrieben. Er vergisst dich nicht. Halleluja. Und dann gibt er sein Lebenszeugnis, der David vor Saul, weil der sagt, du bist ja noch ein junger Mann, eigentlich noch nicht kriegserprobt, gar nicht. Und der da hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, wie Leute erschlagen. Der Goliath, du kannst nicht gegen ihn kämpfen. Und dann sagt er zu ihm, was? Bei meinem Vater habe ich die Schafe und die Ziegen gehütet und wenn da die Löwen und die Bären gekommen sind und haben ein Schaf fortgetragen, weißt du, was ich dann gemacht habe, Saul? Dann bin ich ihm nachgerannt, nicht weggerannt, nachgerannt und habe auf ihn eingeschlagen. Und wenn der sich dann rumgedreht hat und mich backen wollte, was wiegt so ein junger Teenie? Vielleicht 60, 70 Kilo, oder? Der Größte war ja auch nicht, wird berichtet, der David. Und der Löwe, was wiegt ein Löwe? Vielleicht das Fünf- oder Sechsfache. Und ich sag euch, und dann sagt er, dann hat er das Schaf fallen gelassen und ist geflohen, oder der Löwe und der Bär? Ist er nicht? Er wollte den David fressen. Und er hat gesagt, wenn er das probiert hat, habe ich ihn bei seinem Bart gepackt und habe ihn erschlagen. Übertreibt die Bibel jetzt hier? Ist das möglich? Menschlich gesehen nicht. Aber göttlich gesehen. Vergesst nicht, David war mit seinem Gott im Bund. Der hat nicht allein gegen Löwen oder Bären gekämpft. Und das bezeugt er auch. Er sagt, wenn mein Gott mir gegen die Löwen und Bären geholfen hat, ja, dann wird er mir doch erst recht gegen diesen unbeschnittenen Philister helfen, der noch dazu mein Gott verhöhnt. Und dann dämmert Saul. Er war ja mit Gott nicht mehr so im Bund, aber ein bisschen Geistlichkeit steckte doch noch in ihm drin. Vielleicht war es auch Verzweiflung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, okay, dann kämpf. Zieh meine Rüstung an und kämpf. Hat er auch noch probiert. Hat aber gar nicht funktioniert. Wie gesagt, Saul war groß. Ne? Er konnte gar nicht mit dem Ding laufen. Er hat gesagt, muss ich alles wieder ausziehen. Mir langt mein Hirtengewand. Mir reicht meine Steinschleuder. Und mir reicht ein Stein. Ich nehme mal 5 mit, aber einer, der erste klappt bestimmt. Ja? Und so macht er das. Und geht raus. Und Goliath ist da am 40. Tag, steht da vorne, schreit noch rum. Und jetzt kommt der David auf den Platz. Und er hatte ja so einen großen Schildträger vor sich. Der hat einen extra Mann gebraucht, weil das Ding so schwer war. Ja. Und er schreit da die israelitischen Soldaten an und dann kommt vielleicht da von links, kommt der David unten im Tal gelaufen. Und der nimmt den gar nicht gleich wahr. Und irgendwann guckt er und denkt, wer ist denn das? Schickt ihr jetzt schon Kinder in den Krieg? Oder was ist los mit euch? Ha? Und dann sagt er zu ihm, bin ich denn ein Hund, dass du nur mit einem Stock kommst? Hat er ein Stück weit schon richtig gesehen, glaube ich, an der Stelle. Und er beschimpft diesen David auf alle Übelste mit allen Göttern, die ihm einfallen, verhöhnt er ihn und beschimpft ihn und verflucht ihn. Und David sagt zu ihm, du kommst zu mir mit Speer und Krummschwert und alles, was du da anhast, aber ich komme zu dir im Namen des lebendigen Gottes, des Herrn der Herrscher. In dem Namen komme ich zu dir. Und heute wird mein Gott dich in meine Hand geben. Ich werde dir den Kopf abschlagen und das Fleisch der Soldaten und dein Fleisch geben wir den wilden Tieren zu fressen. Und dann kann sich der Goliath nicht mehr halten. Der kriegt einen hochroten Kopf und stürmt los Richtung David. Und im Laufen, und David auch, er rennt jetzt nicht weg. Er stellt sich den Problemen. Leute, er stellt sich dem Problem. Er rennt drauf zu, ja sozusagen. Und im Laufen nimmt er den Kieselstein aus seiner Tasche, legt ihn in die Schleuder und feuert ihn Richtung Goliath. Stellt euch dieses Bild vor, der hoppert, der Goliath. Und der David rennt und er schleudert diesen Stein da weg. Kann der jemals das Ziel treffen, menschlich gesehen? Ist nicht möglich. Ihr müsst euch vorstellen, die Rüstung war eng angelegen und es gab nur wenig freie Stellen. Noch dazu Stellen, die tödlich sein können. Ganz wenig. Schmaler Schlitz vielleicht hier oben irgendwo. Zentimeter zu hoch und es prallt an dem Bronzehelm der Stein ab. Zentimeter zu tief auch, da ist schon wieder ein Schutz für die Nase und alles, was da ist. Ist das, da hast du einen Scharfschützen gebraucht, einen genialen Scharfschützen heutzutage, der im Laufen den dort getroffen hätte. Ja, und der Stein trifft, weil Gott ihn gelenkt hat, weil er mit seinem Gott im Bund war, Leute. Halleluja. Er war mit seinem Gott im Bund und ich bin so begeistert von diesem Leben von David, Leute. Weil ich auch ein Bundespartner bin. Neutestamentlicher Bundespartner von Gott. Du auch? Halleluja. Und die Frage ist, ist dir das bewusst, wer du bist? Ist dir bewusst, wer in dir lebt? Ist dir bewusst, dass der, der in dir lebt, stärker ist? Wie alle Riesen, wie alle Teufel, wie alle Dämonen, wie alle Bären, wie alle Löwen, egal wie sie heißen in deinem Leben. Vielleicht hat jemand in deinem Umfeld ein Problem, heißt der Löwe Alkoholsucht. Vielleicht ein Kind, das mit Drogen Probleme hat und der Bär will es wegtragen. Vielleicht ist es in deinen Beziehungen, steht da ein Riese vor dir, irgendein Arbeitskollege, ein Chef, ein Lehrer, der dir Angst macht. Irgendeine andere Herausforderung, gesundheitlicher Art. Welche Riesen, welche Löwen, welche Bären wollen dich berauben, dir schaden, dich töten, dich klein halten? Wo brauchst du, wo hängt es bei dir, wo brauchst du die Unterstützung des Heiligen Geistes, deines Bundespartners? Wie siehst du dich überhaupt? Kannst du mit Fug und Recht sagen, ich bin auch beschnitten, nicht äußerlich, aber am Geist, im Geist? Ich gehöre zu meinem Gott. Ich bin Bundespartner. Wer mich angeht, geht Gott an. Kannst du das sagen mit Fug und Recht? Weißt du, wer mit und für dich kämpft? Kennst du Gottes Gedanken und Pläne für dich? Gott kennt seine Gedanken über dich. Macht er auch deutlich. In Jeremia 29, Vers 11 steht, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Wie sind deine Gedanken über dich, über deinen Gott, über deine Zukunft? Brauchst du da eine Erneuerung? Brauchst du da vielleicht sogar tiefgreifende Veränderung? Brauchst du eine Identitätsveränderung in deinem Leben? Bist du bereit, die Riesen, die Löwen, die Bären in dein Leben damit zu konfrontieren, dass du der Sieger bist und sie auf der Seite des Verlierers stehen? Bist du bereit, zu ihnen zu sprechen und zu sagen, ich komme mit meinem Gott gegen dich? Überleg's dir gut. Bist du bereit, ihnen zu sagen, dass Gott der Herr der Herrscher ist? Bist du bereit, den Problemen, den Riesen in deinem Leben zu sagen, wie groß dein Gott ist? Oder wie magst du das? Oder hast du den Telefonjoker gewählt und irgendwen gesagt, wie schlecht es dir geht? Und dass du Hilfe brauchst, Gebetsunterstützung, ist alles gut. Aber ich glaube, wir müssen lernen, mit unserem Gott im persönlichen Alltag unsere Probleme anzusprechen, anzugehen. Vielleicht magst du das auch, das ist gut. Dann freue ich mich für dich. Aber ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Ich weiß, wie beängstigend ein Goliath sein kann. Ein Löwe, ein Bär, der aus menschlicher Sicht nicht zu besiegen ist. Und es braucht diese Identität, es braucht die Fülle des Heiligen Geistes in unserem Leben, ihr Lieben. Immer wieder neu. Immer wieder neu müssen wir uns beschenken lassen. Füllen lassen. Ströme lebendigen Wassers sollen von unserem Leib fließen, von unserem Körper fließen. Und das spricht die Bibel vom Heiligen Geist. Halleluja. Ich würde jetzt gerne noch in eine kleine Gebetszeit, eine ruhige Zeit mal mit euch gehen, ohne Musik. Können wir in Anschluss machen. Und ich wünsche mir und bete, dass du den nächsten Step machst, den nächsten Schritt machst. Dass vielleicht musst du über deine Identität nachdenken, das mal Revue passieren lassen jetzt in dir, wie du da echt über dich denkst, wie du dich siehst. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du da, dass du im Bund mit Gott stehst, dass er, ist es dein Bewusstsein, deine Identität oder bist du so klein mit Hut? Siehst dich falsch. Siehst auch Gott falsch. Vielleicht brauchst du einfach nur einen neuen Motivationsschub und bist da schon dabei, die Dinge anzugehen. Dann sag, Herr, ich brauche neu deine Hilfe. Komm, wir gehen die Dinge neu an. Ich weiß nicht, wo du stehst. Vielleicht bist du auch schon bereit, die Dinge beim Namen zu nennen und zu sagen, diesen Riesen, diesen Goliath, diese Krankheit, diese Herausforderungen, dieses Problem, das konfrontiere ich jetzt mit meinem Bundespartner ganz neu. Was auch immer es ist bei dir und wo du auch gerade stehst, lass uns das jetzt im Gebet festmachen, ganz kurz und prägnant. Lass uns das festmachen und dann mit in unseren Alltag hineinnehmen. Nicht hier lassen, nicht hier in der Zeppelinstraße 19 lassen. Nimm es mit heim. Ich nehme es mit heim nach Hinterstöcken 10, Kronach, wo auch du immer wohnst. Nimm es mit heim. Ja? Und geh die Dinge an. Geh du sie an. Im Gebet, ganz kühn und demütig. Im Wissen, dass Gott durch die Schwachen mächtig ist. Ganz besonders gut. Du kannst nicht, aber dein Gott kann. Amen. Halleluja. Ich bete jetzt noch nach einer Zeit der Stille, mach das fest und ich schließe das im Gebet ab. Halleluja. Jesus, du bist echt so mega gut, so genial, so treu, so kraftvoll, so liebevoll. Und ich danke dir, dass ich dich kennen darf. Ich danke dir für die Bibel, für dein Wort, das du uns gegeben hast und dass du in großer Treue darüber wachst, bis zum heutigen Tag. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, Vater, danke, dass du ihn gesandt hast. Danke, dass er das mit mir aushält. Danke, dass du es überhaupt mit jedem von uns aushältst und mit uns gehst in unserem Alltag. Heiliger Geist, du bist echt, ja, ein Stück weit unbeschreiblich, aber das, was wir von dir wissen, ist, dass deine Kraft unausschöpflich ist und dass kein Problem, keine Herausforderung für dich zu groß ist, aber auch nicht zu klein. Wir dürfen mit dir alles angehen, dürfen erwarten, dass du dich zu uns stellst und wo es unsere Möglichkeiten, unsere Kraft übersteigt, und das ist in den meisten Fällen wohl so, so erlebe ich es zumindest, dass du dann in den Vordergrund kommst und du für uns streitest, dass du Unmögliches möglich machst. Danke, dass du auch nie zu spät kommst, so manches Mal knapp, aber nicht zu spät. Und ich danke dir, dass du der Herzenskenner bist. Das finde ich auch so super genial. Ich brauche dir gar nichts vormachen, macht null Sinn. Ich darf bei dir so sein, wie ich bin, und jeder von euch, der hier ist und Jesus kennt oder auch noch nicht kennt, du darfst so sein, wie du bist bei Gott, bei Jesus. Du brauchst keine Maske, gar nichts. Du darfst einfach immer kommen. Ohne Termin. Ohne, dass du dich erst stylen musst, in irgendeiner Form zurechtmachen musst. Du kannst einfach kommen. Du bist immer geliebt, immer angenommen. Und Gott will sich kümmern um deine Herausforderungen, um deine Probleme, die kleinen und die großen. Er will dir helfen. Und das ist ein Zuspruch, ein Versprechen von ihm. Er will deinen Hunger sättigen, will dich stark machen, geistlich stark machen, am inwendigen Menschen stark machen. Und ein Stück weit weißt du es, und Gott weiß es ganz genau, wie du da beieinander bist, wie so dein geistlicher, dein inwendiger Mensch beieinander ist und was er braucht, wo er Kraft braucht, wo er Nahrung braucht. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für diesen Gottesdienst. Danke für die Zeit jetzt hier. Danke für jeden meiner Geschwister, für jeden Gast, der da ist. Ich segne euch alle in den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.